Abend ist, lass Gott für dich streiten, lass Gott für dich kämpfen, lass Gott für dich arbeiten. Also erlaube, dass Gott was für dich tut. Und ich möchte dich ermutigen, einfach gib Gott eine Chance. Erlaube den Herrn in deinem Leben einzutreten und etwas zu tun. Eigentlich nach der Bibel ist es so, wir tun vollendete Werke. Eigentlich habe ich gedacht, wie sieht das in der Bibel aus, wenn es heißt, wir tun also vollendete, vollbrachte Werke. Es ist alles vorbereitet, wir müssen nur von dort aus der Herrlichkeit Gottes rübernehmen und übertragen auf unsere Situation. Und das ist alles. Wir müssen übertragen das, was Gott in unserem Leben gewirkt und getan hat. So, lass Gott für dich streiten. Morgen wird ein anderes Thema sein. Da lade ich dich ebenfalls herzlich ein. Lebe ein Leben der Fülle. Lebe in der Fülle. Lebe in der Kraft Gottes. Lebe im Segen Gottes. Und wie macht man das? Am Mittwoch wird das Thema sein, gegen falsche christliche Erwartungen. Viele Christen haben da ganz komische Vorstellungen. Also wenn ich an Gott glaube, habe ich keine Schwierigkeiten. Von wegen, da ist die Hölle los. Da kämpfst du nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die dir riesenhoch über dein Leben hinausgehen. Und du kämpfst einen geistlichen Kampf. Und du merkst, also, was ist mit mir los? Mit mir stimmt was nicht. Gegen falsche christliche Erwartungen, ganz besonders. Also, wenn Christ gläubig wird, dann denkt er, der wird nicht mehr krank. Manche denken sogar, die werden nicht mehr sterben. Gibt's auch solche dumme Leute. Also nein, das Sterben, krank sein, arm sein, schwach sein, das ist oft die Folge des Lebens. Lebe ein erfülltes Leben. Wo, wie und wann, das morgen, also morgen, aber dann gegen falsche christliche Erwartungen. Am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, die Offenbarung der Kraft Gottes. Wir gehen auf Pfingsten zu. Der Heilige Geist will durchbrechen in deinem Leben und wir brauchen diesen göttlichen, geistlichen Durchbruch in unserer Mitte. Gott will was für dich tun. Überleg einmal, was du brauchst. Was dir fehlt, mach dir ein paar Gedanken, was sollte lieber Gott in deinem Leben bewirken. Er ist an deiner Entwicklung interessiert, der Vater im Himmel. Deshalb sag Gott, was dir fehlt, lass Gott für dich arbeiten, lass Gott für dich streiten. Weißt du, wir verbrennen uns immer wieder die Finger und den Mund, weil wir immer wieder uns einmischen in Sachen, die uns gar nicht angehen. Es ist Gottes Sache, der Streit, sich zu rächen, sich zu verteidigen oder dich zu verteidigen. Du musst dich nicht verteidigen, lass Gott arbeiten. In meiner Bibel heißt es, der Herr ist mein Gott, mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße und mir wird nichts mangeln. Also wir haben lauter positive Zusagen von Gott. Lass Gott was tun in deinem Leben. Gott will deine geistlichen Probleme lösen und die wirklichen musst du selber lösen. Haben wir uns verstanden? Gott will die geistlichen Probleme lösen und die wirklichen, die reellen Probleme, die dir vor die Füße kommen, die musst du mit deiner Kraft lösen. Ich werde hier einen Beweis antreten, einen biblischen Beweis. Ich will euch nichts erzählen, was nicht stimmt. Ich will einfach vom Wort Gottes her zeigen, der Herr streitet für uns, aber wir müssen mitstreiten. Wir müssen mitkämpfen. Wir müssen mitarbeiten mit Gott. So. Gott will in deinem Innenleben helfen. Das ist zuerst mal das Wesentliche und Wichtige. Was nützt es, wenn du von außen hin dich verteidigst und so weiter und dein Innenleben sagt, nein, 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 nein. Und wir reden schon die ganze Woche über das Unsichtbare, wie Gott arbeitet und wie Gott wirkt, im Verborgenen, im Stillen. Gott arbeitet am inwendigen Menschen. Und er will dir von innen her helfen, geistlich helfen, deiner Seele helfen. Er will dich motivieren, dass du mit Gott innen drin über die Mauern springst. Dass das, was dich beschwert, abfallen kann und dass du liegen lassen kannst. Er will dir helfen, dass du deine Gedanken ordnest. Das ist, wie Gott kämpft und wie Gott arbeitet. Wir haben ganz falsche Vorstellungen und ganz komische Gedanken manchmal. Ja, das macht alles der Heilige Geist. Nein, der Heilige Geist macht gar nichts. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir müssen Hand an den Flug legen. Weißt du, der Herr zieht den Flug, aber du musst den Flug steuern. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gepflügt hast. Ich habe mit dem Traktor gepflügt, schon als Junge, und dann mit Ochsen gepflügt oder mit Kühe gepflügt. Ich weiß, wie das Pflügen ist. Also du musst genau aufpassen und die Furchen gerade ziehen. Aber eine andere Kraft zieht den Flug. Du musst den Flug nicht ziehen. Du musst nicht die Hauptarbeit tun. Die Hauptarbeit macht der liebe Gott, aber das macht er von innen her. Also, lass Gott für dich arbeiten, damit du deine Gefühle in den Griff bekommst. Die ganzen großen Probleme, was wir immer haben, sind meistens mit unseren Gefühlen. Ich fühle, ich kann nicht, ich schaff's nicht und so weiter. Gott will dir ein Gefühl der Vollmacht geben, der Autorität geben. Und wenn du dieses Gefühl der Autorität, der Vollmacht hast, dann gehst du durch. Gestern haben wir über die Vergangenheit gesprochen. Und es ist ganz arg wichtig, dass du die Vergangenheit zurücklässt. Deine Vergangenheit spielt vor Gott keine Rolle mehr, was du gewesen bist, wo du herkommst, deine Abstammung. Weißt, Gott interessiert sich nicht, ob du blaues Blut oder rotes Blut in deinen Adern hast. Hauptsache, du hast irgendwelches Blut in deinen Adern. Verstehst du? Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern durch einen jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also es spielt keine Rolle, wie deine Vergangenheit war, was für eine Ausbildung du hast, wie viel Geld du hast oder gespart hast. Weißt du, das geht alles so schnell, fliegt alles dahin. Und du hast gar nichts mehr über Nacht. Ganz, ganz bettelarm werden. Gott will deinem Leben eine neue Geschichte geben, eine neue Richtung, ein neues Ziel. Und das ist, was Gott tut. Wir haben ganz falsche Vorstellungen. Weißt du, das macht alles der Heilige Geist. Nein, der Heilige Geist zeigt uns die Vision, zeigt uns den Traum, zeigt uns das Gesicht, wo es lang geht oder gibt die Vorstellung. Und dann müssen wir den Weg einschlagen und gehen. Er will dir deine Sünden vergeben, das kannst du selber nicht. Das ganze Paket zurückzuwerfen. Und stell dir mal vor, du bist frei. Wenn deine Vergangenheit dich nicht mehr belastet, dann kannst du vorwärts rennen. Dich hält niemand mehr auf, dich bedrückt niemand mehr. Ohne deine Vergangenheit, ohne deinen Ballast von gestern und vorgestern und so weiter, da kannst du dich richtig entfalten. Das ist, was Gott tut. Er löst Probleme, die du nicht lösen kannst. Und der macht dich da stark, wo du schwach bist, dass du dich an seiner Gnade genügen lässt. Da muss ich nicht anstrengen. Das christliche Leben ist eigentlich ein easy life, ein leichtes Leben. Ist gar nicht so anstrengend. Du musst dich nur in Gottes Hände fallen lassen und in Gott ruhen. So, ohne deine Vergangenheit oder ohne den Ballast von gestern bist du frei, viel leichter und viel beweglicher. Da musst du nicht verkrampft und versteift dein Leben gestalten. Gott ist ein Helfer. Das ist, wie Gott Kriege führt, wie Gott einem kämpfen lässt. Gott hat uns geschaffen hier, damit wir seine Macht repräsentieren. Er sagt, ich helfe dir, ich stehe dir zur Seite. Sei tapfer, sei kühn, sei entschlossen, sei mutig, riskiere was, geh vorwärts. Und das ist, wie der Herr für dich streitet und was er für dich tut. Nicht, dass er alles dir frei macht und sagt, guck mal her, Süßer. Von wegen. Nee. Du musst selber in die Bresche springen, in den Riss treten. Du musst selbst etwas unternehmen und er unterstützt dich nur. Er motiviert dich nur. Er begleitet dich nur von hinten. Er sagt, geh da hinten, da. 5. Mose 19 bis 21 lesen wir von diesen Kämpfen, was die Israeliten hatten. Lies mal zu Hause als Hausaufgabe. 5. Mose 19 bis 21, diese Kämpfe, Israeliten haben immer wieder Kämpfe gehabt. Und da heißt es, und sie brachen auf. Und von da an hatten sie Kämpfe. Von dem Augenblick, wo du aufbrichst, wo du dich aufmachst, wo du was unternimmst, dann hast du Kämpfe. Und zwar, du kämpfst die Kriege Gottes. Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Dritten Weltkrieg, den Vierten Weltkrieg. Weißt du, das sind alles Weltkriege, was wir führen im Namen Gottes. Gott sagt, wann wir kämpfen müssen, wie wir kämpfen müssen, wo wir kämpfen müssen. Er zeigt uns. Aber kämpfen müssen wir selbst. Egal, ob du ein Schwert hast oder kein Schwert hast, ich habe keine Waffen. Schau die Bibel an. Wie haben die Leute in der Bibel gekämpft? Ein Eselskindbacken war da und dann hat er nur noch geschwenkt. Verstehst du, wen er erwischt hat, den hat er erwischt. Hat einer sogar 1000 Leute einmal erschlagen auf einem Kornfeld. Gott sagt, kämpfe mit dem, was du hast. Leere Krüge, Fackeln, mach Krach. Weißt du, manchmal muss man mit Krach die Dämonen vertreiben. Da kannst du nicht einfach, geh. Gott sagt, gebrauche die Autorität, die du hast, gebrauche deine Stimme, sprich zu deinem Berg. Gott kämpft zuerst für dich, er macht die Bahn frei, das Feld erordnet. Die Schlacht, das Schlachtfeld, wie du kämpfen sollst. Und er lehrt dich, selbst zuerst zu kämpfen. Weißt du, die Soldaten, die an die Front gehen, die müssen zuerst mal auf dem Exerzierplatz. In der Kaserne, dort wird Trockenübungen gemacht. Und wir müssen auch zuerst einmal Trockenübungen machen, damit wir geistlich die Schlacht gewinnen. Lernen, auf den Herrn zu vertrauen, so tun als ob. Und das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Wir müssen zuerst mal zu Hause Trockenübungen machen und so tun als ob. Als ob ich gesund wäre, als ob ich reich wäre, als ob ich frei wäre, so als ob. Und gebrauche die Fähigkeiten und die Gaben und tu so, als ob, das sind Trockenübungen. Draußen nachher musst du dann dich beweisen, ob das alles stimmt, was du sagst und was du glaubst. Und die geschehe, wie du gesagt hast oder wie du geglaubt hast. So, wenn du die fünf Bücher Moses liest, ganz besonders das zweite Buch Mose, wie Gott sein Volk geführt hat, wie Gott für sein Volk gekämpft hat. Es ist immer wieder ein Geheimnis, wie Gott kämpft. Und er will immer wieder, dass wir unser Teil tun. Du sollst das Wasser schlagen. Und das Wasser teilte sich. Aber Moses war der Auslöser. Du bist für deine Siege und auch natürlich für deine Niederlagen der Auslöser. Du allein, nicht der liebe Gott und auch nicht der Teufel. Beleidige nicht den Teufel unnötig. Der arme Kerl muss schon genug in der Hölle leiden. Nein, in aller Wahrheit. Und es ist ein Geheimnis. Gott wird nie ohne dich was machen. Ohne dich wird nichts passieren. Wir kämpfen erst erfolgreich in der Kraft Gottes. Wir haben schon Trockenübungen. Weißt du, ich weiß, wie man die Hände hochhebt. Ich weiß, wie man die Hände faltet. Ich weiß, wie man Krach vor dem Herrn macht. Wie man Gott lobt und preist. Das hast du schon zu Hause gelernt in deiner Kammer. Und jetzt wird's draußen ausgeführt. Unsere Feinde sind ganz verschieden. Und da brauchst du jedes Mal eine andere Taktik, eine andere Methode, eine andere Vorgangsweise. Manchmal sind sie groß, manchmal sind sie klein und manchmal sind die kleinen Feinde schlimmer als die großen. Verstehst du mich? Die kleinen Anfechtungen, die kleinen Schwierigkeiten. Manchmal sind die kleinen ganz schlimm und die ganz großen, das machst du mit links, der große Goliath. Die sichtbaren Feinde. Aber was die schlimmsten Feinde sind, und gegen die müssen wir ständig kämpfen, das war auch die ganze Woche schon mein Thema, hört es im Internet oder auf dem CD, besorgt euch die CDs. Wir kämpfen mit unsichtbaren Feinden. Und da ist, wo Gott uns hilft. Gegen die unsichtbaren Feinde. Die siehst du gar nicht. Weißt du, wir fechten nicht mit der Luft, wenn wir selbst Trockenübungen machen. Aber wir kämpfen mit unsichtbaren Feinden. Und Gott muss dir den Feind zeigen, wo der sitzt. Er muss dir die Augen öffnen, damit du ihn wirklich triffst. So, die unsichtbaren Feinde sind die schlimmsten Feinde. Und weißt du, was die unsichtbaren Feinde sind? Die Innenfeinde. Firmen, Familien gehen kaputt, wenn die Insider versagen, wenn der Chef versagt, wenn die Mitarbeiter versagen, geht die Gemeinde pleite, geht die Firma pleite, geht die Familie pleite. Deshalb, die unsichtbaren Feinde sitzen innen drin. Auch bei dir und bei mir. Mein Zweifel, meine Bedenken, meine Ängste. Und da lehrt Gott mich zu kämpfen. Sei mutig, sei kühn und sei entschlossen. Und denk immer über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht. Und es wird dir passieren, was du denkst und glaubst. Oft müssen wir mit Feinden kämpfen, die uns weit, 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 weit überlegen sind. Auch das gehört dazu zum christlichen Leben. Du bist so ein kleiner Zwerg. Aber da kommt dieser riese Goliath dir entgegen und sagt, was bildest du dir ein? Du musst erst mal das durchgemacht haben, was ich durchgemacht habe, das erleben, was ich erlebt habe und so weiter. Da kommst du immer kleiner, wenn der da redet. Verstehst du? Und da hat Israel 40 Tage fix und fertig gemacht durch sein Gerede und sein Geschwätz. Und Geschwister, wir kämpfen. Und da ist wieder gegen die feindliche Propaganda. Das ist viel schlimmer als der Kampf selber. Der Biafra-Krieg wurde gewonnen durch Propaganda. Was wir jetzt in der Ukraine und Russland erleben, ist nichts anderes wie Propaganda. Verstehst? Da redet der eine so, der andere so und am Schluss weiß keiner mehr, wo er dran ist. Verstehst? Und so ist auch im Geistlichen. Weißt du, wenn du so oft auf den Teufel hörst, auf das Negative, auf das Böse hörst, am Schluss wirst du verwirrt. Und deshalb, wir brauchen die Koordination unserer Gedanken. Und das ist, was Gott uns lehrt. Halte deine Gedanken in Schranken, im Zaum. Du steuerst die Gedanken und du bestimmst, was du denkst und nicht denkst. Und willst und nicht willst. Gott lehrt uns, wie wir kämpfen sollen. Mit wenig. Da brauchst du nicht große Armeen. Denk nur an Gideon. 30.000 oder 33.000 Material beieinander. Das ist Kleinigkeit mit 33.000 Soldaten. Und der Herr sagt, viel zu viel, was ihr da habt. Und dann reduziert er die Armee auf 300 Mannequins. Und so ist, wie Gott kämpft. Du brauchst nicht eine Übermacht. Also weißt, wenn die Gemeinde mit 3000 Leuten hinter mir steht, dann kann ich das tun. Nein, Gott kann etwas tun, wenn du ganz allein bist. Mutterseelen allein, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das reicht schon vollkommen aus. Aber wir denken immer, die Masse macht es aus. Bei Gott macht die Masse gar nichts aus. Gott interessiert sich nicht über die Masse. Er wollte ein Volk haben, hat er gesagt, Abraham, komm her. Verstehst du, Gott gebraucht nicht Massen. Menschen, die willig sind, die bereit sind, die gebraucht er für eine Sache, für sein Werk. Oft müssen wir mit Feinden kämpfen, die also riesengroßen, oder manchmal stehst du als Minderheit da. Was können wir hier gegen diese Welt ausrichten? Guck mal, das sind Millionen, Milliarden. Die Chinesen, die Inder, die gehen auch schon auf 1 Milliarde zu. Oft müssen wir als Minderheit dastehen und gegen den Strom schwimmen. Das ist, wie Gott uns lehrt. Nicht mit dem Strom sich treiben zu lassen, sondern gegen die Strömung zu gehen, gegen die Gefühle zu gehen, gegen die Eindrücke, gegen das Propagandazeug. Und oft sind deine Feinde viel stärker als du. Die haben Reiterwegen, Panzer und Flugzeuge und was weiß ich. 5. Mose 20, lass uns da lesen. 5. Mose 20, Vers 1. Und wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, ist mit dir. Fürchte dich nicht vor diesen Reiterwegen, diese Elefanten. Musst du vorstellen, Hannibal kommt, schießt mit seinen Elefanten und erschrickt man. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht vor Hannibal und nicht vor den Kamelen und nicht vor Rossen und nicht vor Eseln. Die sind viel stärker wie du. Denk, was mit dir passiert ist. Gott hat dich aus Ägypten, aus der Welt, aus der Sünde, aus der Hölle rausgeführt, aus dem Gefängnis, aus der Verdammnis dich rausgeführt. Das ist schon eine Sensation, dass du hier sein darfst im Namen Jesu. Weiter. Und wenn ihr nun auszieht zum Kampf, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und zu ihnen sprechen. Weißt du, nicht der General und nicht der König, der Priester soll vorangehen. Weißt du warum? Wir brauchen die Motivation des Geistes und des Glaubens und nicht nur äußere Motivation, sondern innere Motivation. Der Priester. Und weißt du, was das heißt? Der Heilige Geist soll zu dir sprechen, wenn du in den Kampf gehst. Du brauchst das Rema-Wort. Damit du nicht im Fleisch kämpfst, sondern im Geist kämpfst. Mit Waffen des Geistes. So, der Priester soll sprechen. Was soll er sprechen? Israel, höre zu. Israel, höre zu. Gott streitet, hör zu. Das heißt Israel. Israel, Gott kämpft. Hör zu, Gott ist auf dem Plan. Weiter. Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Und lasst euch nicht grauen vor ihnen. Das ist geistliche Kriegsführung. Du sollst nicht erschrecken. Also, weißt du, die Versuchung ist so groß. Der Teufel ist so mächtig. Meist, viele Leute geben dem Teufel mehr Ehre, als er verdient. Der hat eigentlich keine Ehre. Auch wenn er noch so mächtig ist. Auch wenn er der Fürst dieser Erde ist. Und auch wenn er sich als Engel des Lichts verstellt. Gib dem Teufel nicht mehr Ehre, als ihm zusteht. Er ist ein besiegter Feind für uns. Das ist er. Lass dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Und das ist der Schlüssel, wenn Gott mit dir geht. Wenn Gott nicht mit dir geht, kannst alles zu Hause bleiben lassen. Aber der Herr, dein Gott, geht mit dir. Nicht die Bundeslade. Weißt du, man kann manchmal Religion spielen. Und die Israeliten haben damals gegen die Philister auch Religion gespielt. Wir nehmen den Herrn mit. Der Herr geht mit uns. Versteht von wegen. Und dann haben die Philister die Bundeslade geklaut. Und ihr Gott war Putsch. Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Euer Gott geht mit euch. Es ist so wichtig, dass Gott in uns ist. Und das ist, wo Gott mit einem mitgeht. Ich bin bei euch und ich bin in euch. Das ist unsere Stärke, Gott in uns. Gott in uns. Wie heißt es hier weiter? Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, dass er für euch streite mit eurem Feinde und er wird euch helfen. Er wird euch helfen. Aber streiten mit deinen Feinden, das musst du. Du musst dich auseinandersetzen, du musst gegenübertreten, du musst widersprechen. Du musst deinen Mund aufmachen. Du musst deine Hände und Füße gebrauchen und deine Mittel, was du hast. Wisst ihr, Leute, das Ausleben der Worte Gottes, das ist die Auslegung der Bibel, der Verheißung Gottes, der Gegenwart Gottes. Ausleben. Und lass uns anfangen, Gott auszuleben, wo wir sind, an dem Platz. Und lerne zuerst mal da zu Hause den geistlichen Kampf zu kämpfen. Fang an mit Kleinigkeiten, mit Spinnen, mit Mäusen, mit was weiß ich, mit deiner Widersache, das, wovor du ekelst. Fang an, gegen diese Widersacher anzugehen und gebiete der Stechmücke zu fliehen. Ja, ausleben. Bei Gott geht es um ganz andere Dinge. Es geht nicht um irgendeine, dass ich da mich was einbilde. Nein, in kleinen Dingen ist Gott stark. In kleinen Dingen, nicht in den großen. Die kleinen Füchse sind es, was den Weinberg verderben, und die kleinen Dinge sind es, die uns Sieg bringen. Fang an, für 1 Euro zu glauben, bevor du für 100.000 Euro anfängst zu glauben. Für 1 Euro. Das ist, also mir ist leichter, für 1 Euro zu glauben, als für 100 Euro. Bis ich die 100 beieinander habe, dauert es eine Weile. Aber 1 Euro, das kann ich schon mal auf der Straße finden. So. Weißt du, bei Gott geht es nicht um irgendwelche reine Lehre oder Tradition oder Formen oder Formalismus. Nein, Gott sagt, vertraue mir in kleinen Dingen. Gott will mit dir gehen, so hat er gesagt. Du musst nur erlauben, dass er mit dir mitgeht. Du musst ihn mitnehmen. Herr, wenn du nicht gehst, gehe ich auch nicht. Das ist, wie ein Mann in der Bibel gesagt hat. Gott will mit dir mitgehen. Und du musst, wenn er mit dir mitgeht, auch mit ihm Schritt halten. Und das ist, was viele Christen machen. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht vereilen, dir getreu nachzueilen. Aber die meisten rennen. Und dann, lieber Gott, komm ganz schnell. Komm, Herr Jesus, und segne, was du uns beschert hast. Verstehst du, erst dann fällt mir uns ein, wir sollten auch noch beten. Wir sollten den Herrn zuerst fragen, bevor wir losgehen. Und dann erst losgehen. Und erst, wenn wir von Gott grünes Licht haben, dann erst marschieren. Guck mal, David war ein sehr erfolgreicher Kriegsmann. Aber er hat immer gewartet, was Gott sagt. Und selbst als er wusste, Gott ist mit mir, fragte er noch einmal, bist du wirklich mit mir? Gott gibt konkrete Anweisungen für uns. Und hier, was ich gelesen habe, hier in dem Abschnitt aus dem 5. Buch Mose, lass dein Herz nicht in Ohnmacht fallen. Lass dein Herz nicht in Ohnmacht fallen. Was können wir gegen den Eisberg? Was können wir gegen das Unwetter? Was können wir gegen die Katastrophe? Was können wir gegen die Krise? Fürchte dich nicht vor deinen Feinden, sagt die Bibel. Fall nicht in Ohnmacht. Krebs, Tumor, Katastrophe. Alles mit K. Verstehst? Wir sollen nicht in Ohnmacht fallen, ihr Lieben. Zittere nicht vor ihnen. Erschreck dich nicht vor ihnen. Gott sagt, ich gehe mit dir. Doch, ich bin bei dir, mein Kind. Fürchte dich nicht. Ich werde dir schon helfen. Im richtigen Moment kriegst du die richtige Inspiration. Weißt du, Gott hilft uns nicht im Voraus. Das ist die Katastrophe, woran ich leide. Weißt du, ich möchte alles schon voraus wissen. Geplant, bestellt, eingekauft, aufgetaut. Verstehst? Aber Gott sagt, in dem Moment, wenn du brauchst, bekommst du meine Hilfe. Just in time. Gott sagt, Israel würde nie besiegt werden, wenn ihr mir gehorcht, Israeliten. Ihr werdet nie besiegt werden, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr auf meine Stimme hört, auf dieses innere Wort, und das ist mir so wichtig, das innere Wort, dieses Rema-Wort, nicht nur Logos, die Bibel sagt so, so spricht der Herr. Nein, der Herr muss wirklich zu dir gesprochen haben. Das ist maßgebend. Hat der Herr es dir gesagt? Wenn du in eigene Regie gehst, auf deine eigenen Impulse, du wirst in einem Graben landen. Würde Israel, wenn ihr meinen Worten gehorcht, gerade im 5. Buch Mose, 28, Kapitel 30, wenn ihr auf meine Stimme hört, kann euch niemand widerstehen. Gottes Verheißungen sind immer abhängig von unserer Liebe und unserer Hingabe und unserem Gehorsam. 3 Dinge. Ob wir gehorchen, davon hängt der Segen und der Sieg Gottes in unserem Leben. Wenn du meiner Stimme gehorchst und tust, was ich dir sage. Weißt du, Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Wir denken manchmal, ach, der liebe Gott erwartet, dass ich in den Himmel springe. Nein, ich soll nur über den Graben springen. Nur einen Schritt weitergehen. Und das ist alles. Gott erwartet, dass ich meine Schritte tun und er macht nachher die 1000 anderen Schritte. Gottes Verheißungen, das sind die Bedingungen für seinen Beistand. Also, wenn du jemand versprichst, ich bin bei dir, dann erwartest du, dass er sich an der Abmachung hält, die ihr miteinander getroffen habt. Und so ist auch Gott. Wir haben mit Gott eine Abmachung getroffen und Gott erwartet, dass wir uns so Treue beweisen. Ich bleibe bei deinem Wort, ich bleibe bei deinen Zusagen. Gott will, dass wir ihm loyal gegenüber sind, ihm ergeben sind. Ich habe einen Bund mit Gott gemacht. Übrigens, wir werden, so Gott will und wir leben, am Himmelfahrtstag Taufgottesdienst haben, auch abends, also 19 Uhr, wer nicht getauft ist, der sollte darüber nachdenken, ob er sich taufen lassen will oder nicht. Du musst dich nicht taufen lassen. Aber die Sache ist, willst du mit Gott einen Vertrag machen? Und für mich ist so wichtig, meine Taufe war für mich so wichtig, ich habe mit Gott einen Vertrag gemacht, da kann kommen, was da will. Ich habe eine Abmachung mit ihm. Und ich stehe zu dieser Abmachung. Ich habe einmal Ja zu Jesus gesagt, ich muss nicht jeden Tag Ja sagen. Ich habe einmal Ja gesagt und das reicht mir. Ich wollte mit ihm gehen und habe hier versprochen, Herr, ich bleib bei dir, auch wenn es manchmal gekrieselt hat und kriselt. Und es kriselt öfters, wenn wir mit Gott gehen. Und manchmal denke ich auch, warum hilft Gott mir? Auch von ihm auch kriselt es auch. Aber Gott sagt, ich warte auf dich und du wartest mal auf mich. Und so warten wir aufeinander. Aber wir haben einen Vertrag, Beistandspakt. Wir unterstützen euch, sagt Gott dich. Gott verspricht, Niederlage, Gefangenschaft, Zerstreuung, Krankheit und viele andere Flüche, wenn wir nicht seinen Anweisungen folgen, was wir im Vertrag abgemacht haben. Wenn du das tust, dann tue ich das und das und das und das. Und Gott erwartet keine unmöglichen Dinge, liebe Leute. Wenn man seinen Anweisungen nicht gehorcht, seinen Bund bricht, zu seinem Versprechen nicht steht, sich an ihm nicht festhält, Gott sagt, halte, was du hast, vertraue mir und es wird klappen. Und das sind die Bedingungen. Und das gibt überall. Weißt du, egal ob du einen Rasierer nimmst oder Mixer oder irgendein anderes Gerät, überall gibt es eine Bedienungsanleitung. Und dann musst du dann diese Bedienungsanleitung halten. Und wenn du das nicht tust, wundere dich nicht, wenn es nicht funktioniert. Und so, Gott gibt uns auch hier Bedienungsanleitung für unsere Seele, für unseren Geist und für unseren Leib, wie wir das bedienen sollen. Sein Wort. Und wenn ich nicht befolge, nützt mir das beste und teuerste Gerät nichts. So, bevor du aber etwas gebrauchst, sollst du es noch oder in Betrieb nimmst, die Betriebsanleitung durchlesen. Und das heißt öfters, also wenn du hast, du solltest die Betriebsanleitung lesen, diese Gebrauchsanleitung, die Anweisungen. Und so solltest du deine Anweisung für dein Leben wissen, wie soll das funktionieren. Selbst wenn du Tabletten nimmst, dein Beipackzettel, das musst du lesen. Sonst, wenn das eine Kreuzwirkung hat, oder das kann, der Schuss kann nach hinten gehen. Kannst dich sogar noch vergiften, wenn du nicht einen Beipackzettel liest und nicht richtig gebrauchst oder in der Apotheke fragst. Dann schadest du dir selber. Und das ist das große Problem, warum sich viele Gotteskinder sich im Kreis drehen und nicht weiterkommen. Sie halten sich nicht an der Abmachung. Gott will, dass du das beachtest, was er da niederschreiben ließ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An dieser Beipackzettel, Anleitung, Betriebsanleitung, dass du das tust. Dass du, bevor du es in die Steckdose steckst, dass du es liest, dass du nicht einen Schlag kriegst. Du musst also genau wissen, wie mache ich das? Und darüber muss man nachdenken und üben. Erst dann, wenn wir Täter geworden sind, passiert was. Durch das Tun. Gott will für uns streiten, Gott will für uns kämpfen, Gott will für uns arbeiten. Aber Gott will, dass wir sein Wort einsetzen. Die Anleitung, das ist so idiotensicher. Dass selbst die Narren nicht irre gehen werden, sagt uns die Bibel. Das muss nur getan werden und dann greift Gott ein. Und dann wunderst du dich, wie das Rad hat. Wie Gott wirkt. Gott will sich in unsere Angelegenheiten einmischen. Wir haben einen Bund mit ihm geschlossen. Wenn er merkt, das kann der nicht mehr, jetzt zittert er schon. Aber der Herr sagt, fall nicht in Ohnmacht. Halt dich fest, was du kannst, tu das und was anderes, was du nicht tun kannst, das überlass mir jetzt. Und du wirst sehen, wie Gott sich an seine Verträge hält. Gott hält sich an seine Verträge. Und wir sollten auch uns an Gottes Verträge abhalten. Und mit der Taufe haben wir einen Bund eines guten Gewissens mit Gott geschlossen. Ganz arg wichtig. Also ich würde sofort ins Wasser springen, wenn ich wüsste, ich habe noch den Vertrag nicht. Aber so viele verlassen sich auf billige, primitive Verträge. Ja, ich bin als Kind, als Baby getauft. Nein, das ist keine Taufe, das ist Besprengung. Du bist nur ein bisschen nass auf dem Kopf geworden. Es sei denn, man hat dir deine Nase zugehalten und dich reingetaucht in die Badewanne. Dann bist du getauft, okay? Dann kann ich nichts dagegen sagen. Aber tauchen ist begraben werden und aufstehen und leben in einem neuen Leben. Das ist Taufe, biblische Taufe. Wenn wir unser Gelübde einhalten, zu unserem Wort stehen, dann musst du keine Niederlagen in deinem Leben fürchten, auch wenn es manchmal als Niederlage aussieht. Israel erlitt immer Niederlagen, Bürgerkriege, Zerstreuung und so weiter, weil sie nicht zu Gott hielten, zu dem Bund. Sie haben den Bund Gottes gebrochen, sie waren Gott untreu, sie haben plötzlich andere Götter gehabt. Denk nur, sie sind kaum ausgezogen aus Ägypten, ein paar schöne Stunden mit Gott erlebt und dann haben sie schon das goldene Kalb. Und die ganzen Segnungen, was sie mit aus Ägypten mit rausbrachten, was der Amalek nicht stehlen konnte, und das wollte ihm der Amalek denen, den Israeliten stehlen, was Gott ihnen bewahrt hat, das haben sie für das goldene Kalb verschwendet. Und so viele Menschen verschwenden ihre Segnungen für goldene Kälber. Für den Mammon. Und niemand kann zwei Herren dienen, entweder Gott oder Mammon. So. Und sie genossen die Siege nicht, aber da, wo sie Gott gehorchten, und der Herr schenkte Gnade, sogar bei einem Hiskia, der war sehr schwach. Aber in seiner, und todkrank, aber in seiner Krankheit hat er sich auf Gott verlassen und Gott hat sein Leben um 15 Jahre verlängert. Möchtest du auch dein Leben um 15 Jahre, dass es verlängert wird? Toll, verstehst? Dein Leben um 15 Jahre, damit du deine Sache ausführen kannst, deine Sache erledigen kannst. Gott will für uns streiten. Aber wir müssen Gott eine Chance geben. Der Hiskia dreht sich um und weint und sagt Gott, warum? Ich habe etwas angefangen. Ich kann das nicht vollenden. Bitte, Herr, kann ich nicht noch ein bisschen leben? Und dann muss der Prophet im Hof noch umdrehen und zum Hiskia zurückgehen und sagen, du, der Herr hat mir gerade unterwegs gesagt, ich soll dir noch eine Botschaft bringen. Nicht, dass du sterben willst, bestelle dein Haus, sondern dein Leben wird noch um 15 Jahre verlängert. Toll. Du musst mit Gott reden, wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo du nicht verstehst, wo die zuwiderlaufen, was dich bedrückt. Du hast was angefangen und jetzt siehst du, jetzt schaffe ich es nicht. Bitte den Herrn und er wird dir Kraft geben, dass du Dinge erfüllen und ausführen kannst. Sonst wirst du zum Gespött. Hat sich so viel vorgenommen und hat nichts ausgeführt. Und so viele Christen stehen als Bauruinen. Gott will für dich streiten, dich beschenken, dich segnen, dich stark machen. Aber du schaffst die Plattform, die Voraussetzungen durch deine Erfüllung seiner Worte. Tu, was er dir sagt. Ob du es verstehst oder nicht verstehst. Die meisten Dinge, wenn Gott zu dir redet, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, wirst du nicht verstehen. Das sind ja böhmische Wälder, chinesische Buchstaben, Hieroglyphen. Weißt du, wenn Gott spricht, er spricht aus dem Jenseits. Ins Diesseits hinein. Das ist eine ganz andere Sprache. Und jetzt muss der Heilige Geist dir helfen, dass du es übersetzt und überträgst in diese Wirklichkeit, in deine Wirklichkeit. Und wenn du das tust und es überträgst in deine Wirklichkeit, wie du es verstanden hast, egal auch wenn du Bratkartoffeln und Bahnhof verstanden hast, aber du überträgst es jetzt und irgendwann wird es recht werden. Und das habe ich gelernt in meinem Leben. Manchmal habe ich nicht genau verstanden, war das so gemeint, was hat Gott gemeint? Dann habe ich das eine getan und das andere getan und eins hat hingehauen. Wir sollen experimentieren auch. Weißt du, Gott experimentiert nicht, er sagt es. Aber ich muss experimentieren. Was hat er jetzt gesagt? Was will er denn eigentlich von mir? Was bedeutet das? Weißt du, wir kriegen so viele Träume, so viele Gesichter, so viele Visionen, so viele Offenbarungen. Manche träumen dreimal in der Nacht. Und was setzen sie um? Die Träume müssen gedeutet werden. Jeder Traum, der nicht gedeutet wird, ist genauso wie ein Brief, der nicht geöffnet wird und nicht gelesen wird. Und Gott redet durch Träume zu den Menschen. Wir haben in der Bibel 39 komplette Träume und ihre Auslegung. Ägypten wäre verhungert, wenn Josef nicht die Träume mit dem Pharao ausgelegt hätte. Und so vieles andere mehr. Die wären verhungert. Aber gerade durch die Auslegung der Träume. Aber da muss man jetzt experimentieren. Und jetzt muss man fragen, Herr, was ist das? Du brauchst zum Träumen die Salbung und zum Verstehen der Träume die Salbung Gottes. Sonst sagst du, was ist das? Stehst wie Ochs vorm Tor und sagst, wo bin ich denn jetzt? Was heißt das jetzt? So, du brauchst dann das Reden, persönliche Reden Gottes für deine Situation, für dein Leben. Gott will für dich streiten. Und das ist, wie Gott streitet. Gott gibt einen Traum, ein Gesicht, eine Vision, eine Offenbarung, einen Impuls, einen Input. Und wenn wir Gott gehorchen, dann passiert was. Gehorchen wir Gott nicht, passiert nichts. Im Gegenteil, da wird das noch zugrunde gehen, was wir haben. Deshalb halte, was du hast, dass du bewahrst. Gott will dich führen. Hör auf sein Kommando, was er dir sagt. Er ist ja der Kriegsherr. Er ist der Befehlshaber. Er ist der das Sagen, das Kommando hat. Und du hast durch die Taufe dich Gott unterstellt. Und er sagt, jetzt nicht ich lebe, sondern du lebst jetzt in mir. Nicht ich arbeite, du arbeitest es für mich. Du planst für mich das Schlachtfeld. Und du bringst mich an den Posten, wo ich sein sollte. Und wir sollten von Gott uns leiten lassen, dass wir an dem Posten stehen, so treu, so lang, bis Gott uns wieder abkommandiert. Lass Gott für dich arbeiten und nicht für dich streiten. Weißt du, wie arbeitet Gott für dich? Ich will ein paar einfache Tipps geben. Da brauchst du keinen Heiligen Geist und keine Offenbarung und keine Vision. Die Zeit arbeitet für dich. Verstehst du? Lass die Zeit für dich arbeiten. Sei geduldig. Lerne zu warten. Geduld tut euch Not. Sei still. Lass die Zeit für dich arbeiten. Lass die Umstände für dich arbeiten. Das ist, wie Gott für dich arbeitet. Und Gott testet. Hast du Geduld? Kannst du warten? Kannst du abwarten, bis es soweit ist? Und erst als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn gesandt. Als die Zeit erfüllt war, kam der Heilige Geist. Und es ist immer zu seiner Zeit. Du kannst auch nicht im Frühjahr gleich die Früchte ernten. Verstehst? Du möchtest sofort sehen und ernten. Oder bevor du gesehen hast, möchtest du schon geerntet haben. So geht's nicht bei Gott. Zuerst sehen, dann muss es wachsen, dann muss es reifen, dann muss es gedeihen. Und erst dann kommt die Ernte. Und dann kannst du es vermarkten. Und so geht es auch mit den Siegen Gottes. Lass die Zeit für dich arbeiten. Sei du nur im Geschäft deines Vaters, des himmlischen Vaters. Jesus war im Geschäft seines Vaters. Er sagt, ich muss die Arbeit tun, die mein Vater tut. Ich muss da sein in meines Vaters Haus. Und tu die Arbeit Gottes, da wo du stehst. Das ist, wie Gott für dich arbeitet, was Gott dir aufgetragen hat. Jesus hat für seinen Vater gearbeitet, für seinen Vater gekämpft, für seinen Vater gelebt. Immer zur Ehre meines Vaters. Mein Vater hat es gewollt. Mein Vater hat es geplant. Jesus diente ausschließlich seinem Vater. Er liebte seinen Vater über alles in der Welt. Fang an, so zu leben. Das ist die geistliche Kriegsführung. Liebe Gott. Arbeite für Gott. Er und der Vater, sie waren eins. In allen Dingen, was sie getan haben, sie waren eins. Jesus baute im Geschäft seines Vaters die Sache auf. Er hat nicht den Juden den Tempel gebaut oder den Römern. Nein, er hat das Haus seines Vaters gebaut. Er wirtschaftete nur für seinen Vater. Er hat wie sein Vater die Dinge umgesetzt. Ob jetzt der Josef war oder der Vater im Himmel. Er hat nicht in fremde Firmen gearbeitet. Und so viele Christen wundern sich, warum klappt das bei mir nicht? Du bist in der falschen Firma. Du denkst, also, wenn ich in dem Hauskreis, in der Gemeinde bin, in diesem Missionswerk bin, ja, auf der Bibelschule, nein, fang an, Gott zu dienen. Auf dem Platz, wo du stehst. Da ist der Mittelpunkt der Erde. Kolosser Kapitel 3, Vers 24. Dient mit eurem Tun Christus dem Herrn. Dient mit eurem Tun, mit allem, was ihr tut, Christus dem Herrn. Fang an, für Jesus da zu sein. Nicht mehr für die Gemeinde, nicht mehr für den Pastor, nicht mehr für die Menschen. Weißt du, wenn du Gott richtig dienst, wirst du alles das andere auch tun. Aber zuerst einmal musst du Gott dienen. Und dich Gott hingeben und seinem Geschäft sein. Die gleiche Arbeit tun, die Jesus getan hat. Er hat dem Vater gedient. Und als er dem Vater dient, hat er Dämonen ausgetrieben, Aussätzige gereinigt, Kranke geheilt. Wunder gewirkt, aber er hat zuerst dem Vater gedient. Bevor er den Lazarus auferweckte, hat er den Vater gefragt, soll ich ihn aufwecken oder nicht? Verstehst du? Und er dankte. Und die Auferweckung des Lazarus ist so ein Phänomen. Das musst du verstehen, was da überhaupt dahinter steckt. Da steckt viel mehr als nur, weißt du, der Vater ließ zu, dass der arme Lazarus stirbt. Dass er krank wurde und stirbt. Jesus ist nicht gegangen und schnell die Hände aufgelegt, mit Öl gesalbt und geheilt. Er ließ ihn sogar sterben. Gottes Werke sind anders, als wir uns vorstellen, wie Gott arbeitet. Gottes Kriegstaktik ist total anders. Seine Kriegsführung ist total anders. Lazarus, stirb ruhig. Der schläft nur. Das war aus der Sicht Gottes. Der schläft ja nur. Und dann sagt Jesus, ich komme und weck ihn auf. Und dann kommt er und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und auch jetzt in dieser Situation. Und dann dreht er sich hin zum Grab und ruft den Lazarus raus. Dient mit eurem Tun Christus. Kolosser 3. Dient mit eurem Tun Christus. Auch in der Gemeinde mit den Gaben, mit den Talenten. Dient Christus. Dass der Leib Jesu auferbaut wird. Die Sache Gottes. Und da werden Menschen gesegnet, befreit und geheilt. Im Geschäft des Vaters sein. Wirtschaften wir für Gott, haushalten wir für Gott oder machen wir unser Geschäft? Versuchen wir, dass wir profitieren. Wir dürfen und sich mit dem Teufel einlassen. Weißt du, wir sollen Gott dienen. Und der Teufel interessiert uns gar nicht. Das Negative interessiert uns gar nicht. Wenn wir im Kampf Gottes sind, es geht nur um die Sache Gottes. Und nicht da mit dem Teufel sich rumzuschlagen. Oder mit negativen Dingen. Weißt du, wahre Christen haben mit dem Teufel nichts zu schaffen. Die widerstehen ihm, stellen sich gegen ihn in den Weg. Und sie, wir dienen dem Herrn. Wir kämpfen für den Herrn. Und nicht, dass wir den Teufel schonen oder das Böse schonen. Gott macht nicht mit, sobald wir anfangen, fremden Herren zu dienen. Du kannst nur dem Herrn dienen und nur auf einer Hochzeit tanzen. Und sobald wir Menschenknechte werden, dienen wir dem Teufel. Sobald wir Menschenknechte werden, aus Gefälligkeit, Kompromisse machen und vieles andere mehr. Nur wer für Gott arbeitet und Gott sagt, wenn du meine Stimme gehorchst, dann wirst du auch von mir entlohnt, von mir gesegnet werden. Der Segen Gottes ist dir sicher, wenn du für den Herrn arbeitest. Die Versorgung Gottes für dein Leben ist dir garantiert, wenn du für Gott arbeitest. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Dann fällt dir Gesundheit zu. Dann fällt dir Orientierung und Führung zu. Dann fällt dir Bewahrung zu. Dann fällt dir der Friede zu, die Freude am Herrn. Bist du frei und entlastet. Vergiss, was du einmal beim Teufel gelernt hast und dass du ihm mal gedient hast. Vergiss deine Vergangenheit. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig. Hört euch das Thema vom Freitag an. Die Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Du hast mal dem Teufel gedient. Vergiss es. Jetzt hast du durch die Taufe die Herrschaften gewechselt. Jetzt dienst du Gott. Von einem Augenblick zum anderen. Du dienst jetzt Gott. Du hast die Firma gewechselt. Und jetzt fang an, Gott ganz zu dienen. Vergiss, dass du mal seine Dienste in Anspruch genommen hast, dass du mal zu Geistheilern gerannt bist, zu Wahrsager gerannt bist oder zu irgendwelchen Okkultisten und Spiritisten gerannt bist. Weißt du, dass du seine Dienste in Anspruch genommen hast? Du hast dich losgesagt. Mit der Taufe sagst du dich von allen Mächten, Fürsten und Gewalten los. Du bist begraben und stehst auf. Und viele haben noch beim Teufel Schulden. Und da kommt... Hier, du hast mir noch nicht bezahlt, ich habe dich bewahrt, dich behütet und so weiter, dein Amulett gesegnet, verstehst du jetzt? Und jetzt, bitte bezahl mich. Wenn du dem Herrn Jesus Christus gehörst, wenn er dein Herr ist, weißt du, nicht nur Jesus ist mein Herr, der muss auch wirklich der Herr sein. Dann musst du dich von dem ganzen dämonischen Plunder lösen. Und das kannst du von heute auf morgen. Der Container ist draußen, schmeißt dort rein und ist entsorgt. Ja, viele haben noch Schulden beim Teufel und wundern sich, warum klappt das bei mir? Weißt du, ich bin so gesegnet, das klappt alles, aber es wird wie gewonnen, so zerronnen. Viele haben vielleicht mal ihre Seele dem Teufel verkauft. Gar nicht so böse, aber irgendwie so dumme Gedanken. Wenn du mir hilfst, dann mach ich, was du willst. Verstehst du? Und dann durch die Taufe bist du abgewaschen von dem ganzen Zeug. Du hast die Herrschaft gewechselt, die Herren gewechselt, Fürsten und Mächten und Gewalten gewechselt und jetzt gehörst du Jesus. Und wenn sowas kommt und er diese Rechnung präsentiert, dann musst du sagen, hören Sie, mein Herr, ich bin Jesu Eigentum. Im Blut gewaschen, teuer erkauft. Mich gibt's nicht mehr. Die meisten Leute sind noch nicht gestorben. Das habe ich diese Tage gesagt. Die meisten, die sind scheintot. Nur auf dem Papier. Verstehst du? Angeblich. Du musst richtig begraben sein in Christus und dann stehst du auf und sagst, jetzt ist alles neu bei mir. Weißt du, da müssen Dinge geregelt werden. Das ist geistliche Kriegsführung. Dein Innenleben muss geordnet werden. Dass du nicht mehr nach links schaust und nicht mehr nach rechts schaust, nicht mehr nach hinten schaust, sondern nur noch nach vorne schaust. Das ist, wie Gott seine Arbeit macht. Wie er dich motiviert. Wie er für dich streitet. Und dann kannst du sagen, ich schaue nicht auf dich und ich höre nicht auf dich. Weißt du, der Teufel kommt immer wieder, so wie ein Hund, der neben einem läuft, die ganze Strecke, weißt du, der bellt und bellt dir die Ohren voll und plärrt dir die Ohren voll, so wie ein Kasper. Und du musst sagen, hör doch auf, die Karawane zieht weiter. Die Karawane geht weiter. Weißt du, der Teufel versucht sich immer wieder zwischen dir und Gott zu stellen. Weil er ist noch der Fürst dieser Welt, das ist er. Und er trumpft immer wieder mal auf. Aber du musst eines wissen, ich habe die Herren gewechselt. Jesus ist mein Herr. Nicht Gott Vater, in aller Liebe. Weißt du, viele Leute wollen nur Daddy, Papi. Ich halte nichts vom Papi und nicht vom Daddy. Ich habe Jesus. Und durch Jesus sehe ich den Vater und habe den Daddy und alles Mögliche. Aber viele Leute können mit Jesus nicht viel anfangen. Und deshalb wundern sie sich, warum in ihrem Leben nichts klappt. Jesus ist der Schlüssel. Das Heil ist im Namen Jesu. Wir sind durch Jesus erlöst, nicht durch Papi und nicht durch Abba oder was sonst nicht. Erst durch den, wenn der Herr Jesus in unserem Leben der Herr ist, dann sage ich zum Vater, Vater. Und dann bete ich unser Vater, sein Vater und mein Vater. Dann haben wir den Vaterschaftstest bestanden. Aber Jesus ist der Einstieg. Er ist die Tür zum Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer Jesus nicht sieht, sieht auch den Vater nicht. In aller Liebe. In aller Liebe. Das ist die geistliche Kriegsführung. Lass Gott für dich da Jesus groß machen. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn, dass der Sohn ihn ziehe. Verstehst du die Geheimnisse Gottes? Es wird nicht gesagt, nur Daddy, Daddy, Papi. 2. Mose 14, Vers 14. Gott sagt selbst, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet nur ruhig ab. Das ist ein Geheimnis. Gott will für dich streiten, aber du musst ruhig abwarten. Abwarten, bis es kommt. 2. Mose 14, 14. Ganz leicht zu merken. Erlaube, dass Gott was für dich tut, aber warte ab. Warte ab. Die meisten können nicht warten. Herr, sofort, jetzt am liebsten. Warte ab. Der Herr wird für euch kämpfen. Aber wartet ab. Ihr müsst euch noch sammeln. Weißt du, die Leute haben Hunger gehabt, als Jesus nach 3 Tagen Predigt da, nonstop Predigt, seine Rede da gehalten hat, die Bergpredigt. Haben Hunger gehabt. Aber er hat nicht gleich Brot gebrochen und verteilt. Nein, er hat gesagt zuerst, ordnet euch 50-50. Immer in Gruppen, im Quadrat. Ordnet euch. Zuerst mal setzt euch anständig hin. Und erst nachdem Ordnung da in diese Menge kam, hat der Herr Wunder getan und sie gespeist. Solange die Ordnung nicht da ist, wird der Herr nichts tun. Gott wirkt nicht im Chaos. Da muss die Ordnung zuerst passieren. Weißt du, 50 und 50, so hat der Herr gewirkt. Und dann war es einfach, da geht Johannes auf der Seite, Petrus auf der Seite, Thomas auf der Seite, Judas auf der anderen Seite. Und jeder macht da was mit. Und da kann man erst richtig dienen, wenn die Ordnung Gottes da ist. Und Gott ist ein Gott der Ordnung und ein Gott des Friedens. Das gehört alles dazu. So, Gott kämpft. Gott sagt, das ist mein Kampf, aber wartet ab. Setzt euch zuerst mal richtig hin. Und meckert nicht so viel, murmelt nicht so viel, betet nicht so viel. Setzt euch anständig hin. Werdet ruhig mal. Weißt du, Gott kann oft nichts in christlichen Kreisen wirken. Die Leute sind so nervös. Wir müssen zur Ruhe kommen. Und Gott wirkt erst in der Stille, in der Ruhe, wenn du dich hingesetzt hast und jetzt auf ihn wartest, bis er auftritt, bis er was macht. Viele haben das nicht begriffen, wie Gott arbeitet und wie Gott funktioniert. Und ich weiß, du bist auch jetzt hier in der Gemeinde und fragst, wie arbeitet Gott bei mir? Du bist zwischen den Fronten geraten, Gott und Satan. Und du bist jetzt dazwischen. Der Teufel kann Gott nicht angreifen, aber er greift dich an. Er sieht Gott nicht, aber er sieht dich. Du bist sein Angriffsziel. Und du bist zwischen den Fronten, weil Gott, weil der Teufel Gott nicht beikommen kann, greift er dich als Opfer und versucht dich jetzt fertig zu machen. Hast du meinen Hiob gesehen? Ja, das ist ein prima Kerl. Aber nimm ihm das weg. Und du wirst sehen, der sagt dir im Angesicht ab. Weißt du, wir müssen eines lernen. Der Teufel, die meisten Christen schieben alles auf den Teufel. Der Teufel ist für alles Böse in dieser Welt zuständig. Nein, gar nichts. Der Teufel kann in dieser Welt nichts bewirken, genauso wenig wie Gott was bewirken kann. Er braucht die Menschen. Das Böse geschieht nur durch Menschen, die auf den Teufel hören und dem Teufel gehorchen. Und das Gute geschieht durch Menschen, die auf Gott hören und Gott gehorchen. Ganz einfach. Ganz einfach. Für alles Böse auf dieser Welt ist nicht der Teufel verantwortlich, er ist der Urheber, weil die Menschen auf ihn hören. Gäbe es die Menschen nicht, gäbe es auch keinen Teufel. Verstehst du? Ganz einfach. Wir können das Böse verweigern und sagen, nein, das werde ich nicht tun. Und das ist die geistliche Kriegsführung. Wir sind wie das Böse sich in dieser Welt manifestiert. Und je mehr die Menschen dem Teufel zulassen, desto gleichgültiger sie sind, desto toleranter sie sind, indem sie alles mitmachen, das ist erlaubt und das ist gut und das kann auch nicht schaden. Und so hat der Teufel freie Bahn. Der Teufel kann sein Werk nur tun, weil es Menschen gibt, die sich mit ihm beschäftigen, auf ihn hören, hinter ihm herlaufen, sich von ihm bewegen lassen, im Glauben und den Agenten des Bösen glauben. Verstehst du, was so die Medien sagen, die Massenmedien sagen, was die Politiker sagen, die Pastoren und Pfarrer, die ohne Gott leben, sagen, Gott ist tot. Genau das ist, wie die Menschen dazu dem Aberglauben kommen. Gott will für dich streiten, indem du sagst, ich stehe im Namen Gottes. Der Mensch, der unter Gott steht, der sündigt nicht. Wir haben drei Feinde als Menschen. Gott sagt, ich will für dich streiten. Drei Feinde, aber die sind gar nicht so weit weg. Die sind alle hier. Das ist der Teufel, das korrupte Weltsystem und dein Fleisch. Das sind unsere drei Feinde. Der Teufel auf der einen Seite, die korrupte Welt, das System, der Götze Mammon und dieses Fleisch hier. Dein Ego, dein Ich. Und wir dürfen nicht zulassen, dass der Teufel über uns bestimmt. Und wir dürfen nicht zulassen, dass das Weltsystem uns beherrscht, dass wir vom Geld abhängig werden, von den Ämtern abhängig werden, vom System abhängig werden, von allen möglichen Institutionen abhängig werden. Wir sollen abhängig werden von Gott in aller Liebe. Und das andere nehmen wir nur so mit. Gebrauchen wir als Haben und Nichthaben, als Sein und Nichtsein. Und dann natürlich das Fleisch. Das ist das Härteste. Lass den Geist herrschen und nicht das Fleisch, steht im Römerbrief immer wieder. Wir sollen über das Fleisch durch unseren Geist herrschen, durch unsere Gedanken, über unsere Gefühle herrschen, über das Sichtbare, dass die Dinge uns nicht beherrschen, uns nicht kommandieren, uns nicht tyrannisieren. Es gibt so viele Dinge, was uns tyrannisieren und in denen wir nicht leben können. Du kannst ohne so viele Sachen leben. Glaub mir das, du musst nicht alles haben. Du musst nicht alles haben. Was braucht der Mensch, um zu leben? Dach über dem Kopf, ein paar Klamotten. Das müssten nicht die besten Klamotten sein. Ein paar einfache Kleider, ein paar Schuhe. Kannst auch barfuß laufen, kein Problem. Und er braucht etwas zum Essen. Und es muss nicht immer Schnitzel sein. Verstehst du? Was braucht der Mensch? Ein bisschen Wasser. Aber es gibt genug. Drei Viertel dieser Erde ist Wasser. Was braucht der Mensch? So hat Gott hat gesagt, ihr sollt in den Kampf ziehen heute. Ihr sollt jetzt euch aufmachen hier. Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Verstehst du? Das ist alles verschwommen, ein grauer Star. Verstehst du? Das ist so alles nur noch Umrisse. Nur noch Gespenster. Verstehst du? Und genau das ist, was Gott nicht will. Dass du nur Gespenster siehst. Lass die Furcht zu Hause. Fürchte dich nicht. Wann und wo und wie streitet Gott für uns? Und wo müssen wir kämpfen? Was ist unser Beitrag und was ist Gottes Beitrag? Auf dem Weg zum Berg Gottes waren die Israeliten in zwei große Schlachten verwickelt. Weißt du, Gott will Israel begegnen, führt aus Ägypten raus. Führt aus Ägypten raus und sind in zwei große Schlachten verwickelt. Zuerst mal die Schlacht mit Pharao und dann die Schlacht mit Amalek. 2. Mose 17. Die Schlacht mit Pharao. Weißt du, der eine will sie zurückholen, dieser Pharao, kommt zurück, kommt wieder in mein Reich, dient mir, seid wieder Sklaven. Und einmal sagt Gott, ich will für euch streiten. Und dann in 2. Mose 17, dann der Amalek kommt. Der Amalek will nicht, dass du zum Berg Gottes kommst. Der lässt dich nicht durch. Der eine hält zurück und der andere lässt dich durch. Gott will dir begegnen, Gott will mit dir reden. Und hier sollen wir selber kämpfen, wo der Amalek uns in den Weg tritt. Gegen den Pharao kannst du nichts machen, das macht der liebe Gott schon. Mit mächtiger Hand hat der Herr dich rausgeführt. Und wie singt die Miriam, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Das hat der Herr getan. Aber jetzt mit dem Amalek, da muss man selber kämpfen. Pharao war im Rücken der Israeliten und sie standen vor Sinai. Sie sollten Gott begegnen, Gott erleben. Und dann steht plötzlich der Amalek, der will all den Schmuck, das sie aus Ägypten mitgebracht haben. Amalek ist ein Räuber. Der will all den Schmuck, all das Schöne den Israeliten stehlen. Wir lassen euch nicht durch. Verbieten also den Durchzug. Und die müssen sich erkämpfen. Gott sorgt dafür, dass du nicht zurückgeholt wirst. Dafür sorgt Gott. Gott wacht über dein Leben, Gott hat dich rausgeführt und Gott wird dich weiterführen. Aber dass es jetzt mit dir weitergeht, Gott sagt, ich will für dich kämpfen, dann musst du ja selber sorgen. Der Amalek stand zwischen dem Volk Gottes und dem Berg Sinai. Nicht das Rote Meer. Und Amalek ist viel schlimmer als das Rote Meer. Der lässt nicht durch. Dieser Räuber will verhindern, dass du Gott nicht begegnest, dass du Gott nicht hörst, dass du Gott nicht siehst, dass du Gott nicht triffst, dass du seine Gebote nicht bekommst. Der will dich verhindern, dass du den Heiligen Geist nicht bekommst. Das macht alles der Teufel. Dass du keine Weisung vom Herrn bekommst, dass Gott an dir in deinem inneren Leben arbeitet. Er will dich blockieren, wo es nur geht. Hier ging es um die Offenbarung Gottes. Der eine lässt dich nicht raus und der andere lässt dich nicht durch. Amalek wollte Israel von Gott fernhalten. In Josua Kapitel 17, Vers 18 lesen wir, du sollst die Kanaaniter austreiben, obgleich sie eiserne Wagen haben und obgleich sie so stark sind. Du sollst das tun. Das macht nicht Gott. Aber Gott gibt den Schrecken den Kanaanitern und all den Leuten vor dir. Aber du musst es tun. Du musst die Peitsche nehmen und sagen, raus hier. Hier sind wir Herren. Du musst selber die Kanaaniter vertreiben, ihnen das Leben vergraulen. Wie vergraut man den Teufel? Wie durchbricht man Teufelskreise? Es ist wichtig, dass du das weißt. Weißt du, dass du ihn gar nicht zu Wort kommen lässt. Einfach so voller Worte Gottes bist und einfach wie ein Maschinengewehr. Immer ein Wort nach dem anderen. So vergraut man den Teufel. Nicht auf ihn hören, sich mit ihm keine Diskussion einlassen. Du musst wissen, wie der Teufel arbeitet. Bevor du in den Kampf gehst und Gott für dich kämpft, musst du wissen, wie deine Feinde arbeiten. Was für Munition sie einsetzen. Weißt du, die Dämonen, die teilen immer reichlich aus. Gib doch nichts drauf, was die Teufel dir erzählen, die Dämonen. Die Beleidigungen, die Kränkungen, lass sie rein und dann raus und wir gehen weiter. Weißt du, der Teufel versucht frech zu sein. Und du sollst auf diese Frechheit gar nicht eingehen. Der widerspricht dir, der fordert von dir, will, dass du tolerant bist, aber sie sind nicht tolerant für dich. Ich meine, die Gesellschaft, das ganze System, die sind nicht tolerant, aber du sollst sie tolerieren. Sie wollen alles haben, sind laut, aber wenn sie schon laut sind, musst du noch lauter werden. Und so übertönst du deinen Widersacher. Ich werde nie vergessen, wir haben Zeltmissionen gehabt und da kommen Betrunkene rein oder Satanisten oder was weiß ich, was da waren. Auf jeden Fall, die wollten den Gottesdienst stören. Und wir wussten da hier in dieser Gegend, das sind also keine guten Menschen. Deshalb evangelisiert man in solche Gegenden, wo keine guten Menschen sind. Und haben wir dort evangelisiert und da kamen sie rein und wir haben gesagt, wenn die reinkommen, wir fangen an zu singen und du sitzt am Klavier oder an der Orgel und wir haben gesungen, es ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut. Und es ging eine ganze Weile, bis wir gesungen haben, die hören gar nicht zu. Dann sind sie nacheinander gegangen. Wenn wir singen, wenn wir das Blut Jesu preisen, das Kreuz rühmen, Jesus rühmen, hält der Teufel nicht aus. Das war für mich so ein Beispiel, so ein Bild. Der Teufel hält nicht den Lobpreis aus. Preise Gott, es ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Herrn Jesus. Aber der Teufel wird frech, ist ein Angeber, will sie Gehör verschaffen, gibt dem Teufel keinen Raum. Die Bibel sagt, gibt dem Argen keinen Raum. Diskutier mit ihm nicht. Und wenn der Teufel mit dir diskutieren will, dreh dich um und geh in eine andere Richtung. Lass den reden, so viel er will, und bellen, so viel er will. Der wird schon aufgeben von selbst. Weißt du, Dämonen, Teufel, böse Menschen, fleischliche Menschen, die wollen alles sofort haben. Warte. Warte, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Nicht immer hetzen. Gott wird sich schon offenbaren im richtigen Moment. Jesus fragt die Dämonen einmal, ja, wie heißt ihr? Ja, wir sind viele. Vergiss es. Wir sind viele. Angeber sind das. Großmäuler. Wir sind viele. Die wollen Jesus Angst machen. Und Jesus sagt, raus mit euch. Die wohnten in einem Menschen. Wir sind viele. Ein paar tausend waren es. Aber das waren lauter komische Kauze. Die sind in die Schweine alle reingefahren nachher und dort in Gadara den Abhang hinuntergestürzt. Der Teufel spielt immer gerne versteckt und entschuldigt sich dann. Das ist auch das Typische. Hör doch auf die ganzen Entschuldigungen nicht. Ich pfeife auf alle Entschuldigungen. Tut mir leid, sorry. Weißt du, er versucht sich auszureden. Jeder Mensch, der mit Entschuldigung kommt, versucht sich irgendwie aus der Affäre rauszuziehen. Es tut mir leid, mir ist ausgerutscht. Aber es war der Teufel, der hier ausgerutscht ist. Das Böse, das Negative. Ausreden sind die Tricks des Teufels. Und Gott sagt, gebt auf das gar nicht. Sei ruhig. Lass den Pharao schwätzen, lass den Nebukadnezar reden. Lass ihn sogar den Ofen 7-mal heißer machen. Kümmer dich nicht, was der alles macht. Hast du es gemerkt? Der füttert schon ein paar Tage die Löwen nicht mehr. Denn ich muss übermorgen in die Löwengrube. Vergiss es. Kümmer dich nicht, was die alles machen und nicht machen. Gott kämpft gegen Pharao. Gott führt mit mächtiger Hand Israeliten aus der Sklaverei heraus. Aber um in das gelobte Land zu gelangen, müssen sie sich selbst den Weg freikämpfen bei Amalek. Sie selbst. Josua unten im Tal muss widerstehen den Amalek, diesen Blockaden und den Blockierern. Und Moses oben auf dem Berg, und das ist der Weg und die Art, wie man geistliche Kämpfe kämpft. Moses auf dem Berg erhebt seine Hände zu Gott. Und solange die Hände oben waren, siegte das Volk Gottes. Und sobald die Hände sanken, siegte der Amalek. Und das ist genau das, wie Gott für einen anstreitet. Solange du betest, wird Amalek besiegt. Solange du im Herrn stehst, solange du nicht für den Menschen betest. Weißt du, viele Leute beten nur für Leute. Vergiss, das ist alles Schmarrn, frommer Schmarrn. Lieber Gott, ich danke dir, dass du da bist. Oder dass sie dann weinerlich kommen. Oh, dann bitte hilf mir. Das ist frommes Theater. Richtig betest du in der Kammer hinter verschlossenen Türen. Da musst du keine großen Worte beten. Und wenn ich manchmal, weißt du, Christen höre, die legen immer die gleiche Schallplatte auf. Da sind immer die gleichen Sprüche. Und wenn du das aufnimmst, du brauchst gar nicht mehr aufnehmen, dann drückst du es ab und dann läuft es. Aber diese Gebete bewirken nichts. Gott braucht Gebete, die aus dem Herzen kommen. Und solange die Hände oben sind, ich werde nie vergessen, zu uns kam in unserer Gemeinde ein Geschäftsmann, der hat sich irgendwie übernommen, was weiß ich, was er getan hat, und hat so viel Ware, Eisenware gehabt, und die konnte er nicht verkaufen. Die Container waren voll in der Halle. Und da habe ich gerade diese Geschichte gelesen mit Amalek. Wir müssen beten. Und er hat gesagt, Bruder, Willi, ich komme morgen Abend zu dir und wir werden in der Firma beten. Wir beide, nur du und ich. Und ich werde nie vergessen, da standen die ganzen Container mit der Ware, was produziert wurde oder nicht abgenommen hat. Eine Firma, wo bestellt hat, plötzlich war der Konkurs. Und dann sind wir durch die Halle, wir beide, wir sind nur durch die Halle gegangen. Hände erhoben und durch die Halle gegangen und einfach nicht gebetet. Man muss nicht große Sprüche machen und zu Gott beten. Gott sieht deine Haltung. Deine Haltung ist ausschlaggebend. Und Moses hat die Hände emporgehoben und einfach, da hat Israel gesiegt. Und wir beide sind durch die Halle gegangen. 4 Tage später ruft einer an, wir sind in großer Not. Und weißt du, was sie brauchen? Genau die Dinge, die sie produziert haben, die in der Lagerhalle standen. Aber wir müssen lernen, so zu beten. Da musst du nicht Vater unser und Jesus Maria oder was weiß ich noch beten. Es genügt, wenn dein Herz für Gott schlägt. Das reicht. Und dann brechen die Blockaden. Und sobald du aufhörst, triumphiert Amalek. Triumphiert Amalek. Und das passiert hier auf Erden. Diese Räuber, dieses raffende Volk, diese habgierigen Menschen dort aus der Wüste, diese Nomaden, Nachkommen Esaus natürlich. Weißt du, das ist Fleisch. Das sind ja die Israeliten, Nachkommen des Jakobs, und die Nachkommen Esaus, die Amalekiter. Jetzt, da schneidet das Fleisch. Und jetzt muss das Fleisch überwinden. Die wollen immer was sein, immer was gelten. Wir lassen euch nicht durch. Aber vertraue Gott, Gott wird dir helfen, wenn du betende Hände aufhebst. Die betenden Hände sind, was die ganzen Dämonen, Welle aufhält, die ganzen Mächte aufhält. Unten streitet der Josua und er hat genau geguckt, sobald der Moses die Hände oben hat, siegen wir. Und dann haben sie 2 Männer noch genommen, Hur und Aaron, und die haben die Hände des Moses geschützt, damit sie einfach oben bleiben. Der Mann wurde schwach mit 120 Jahren. Verstehst du? Wie schnell werden wir schwach, wie schnell geben wir auf? Aber solange die Hände oben waren, kämpfte der Herr und der Feind wurde besiegt. Und Josua war tapfer. Und dann passierte etwas, die haben das Wasser nicht gegeben. Die Israeliten mussten durstig durch die Wüste ziehen, aber Gott hat einen Felsen in der Wüste gehabt und dort kam Wasser raus. Verstehst du, die haben Wasser nicht gegeben. Du musst nicht auf die Amalekiter warten, bis sie sich erbarmen und dass du das für Geld kaufen kannst. Denn Mose hat ja gesagt, wir würden auch gerne kaufen und wollen euch alles bezahlen. Wir wollen nichts von euch, wir möchten nur hier durchziehen. Ins gelobte Land. Nein. Aber dann hat der Herr was gemacht. Wasser aus dem Felsen. Und das ist was Verrücktes. Dort oben auf dem Berg kommt Wasser, frisches Wasser, sauberes Wasser, als wie dreckiges Wasser da irgendwo in der Wüste. Ein Sammelbecken. Aus irgendeiner Zisterne. Aber dieser Kampf mit Amalek geht weiter. Es wird ewig dieser Kampf sein. Und wir werden, solange wir leben, solange wir im Fleisch sind, wir werden diese Kämpfe haben. Und wir müssen unsere seelische Trockenheit überwinden. Weißt du, diese Dürre, wir müssen hier durch und warten, bis der Herr Wasser aus dem Felsen kommen lässt. Betende Hände. Nicht so, wie Albrecht Dürer macht, sondern so. Verstehst? So betet man biblisch. Paulus sagt sogar, ich will, dass Männer an allen Orten reine, heilige Hände emporheben. Weißt du, was das heißt? Wenn du die Hände so hebst, du segnest. Du segnest das Volk da unten. Die Kinder Israel, die so kämpfen. So, wie überwindet man seelische Dürre? Die seelischen Feinde, und die sind in uns drin. Das Fleisch, das ist das größte Problem. Das Fleisch. Das möchte dich zerstören. Das möchte deine Gesundheit kaputt machen. Das Fleisch macht nicht mit, boykottiert. Entwickelt sich eigenmächtig da zum Geschwür, Tumor. Der Amalek will deine Seele zerstören, deinen Glauben dir nehmen, dein Zeugnis ruinieren. Das will er alles nehmen. Dich vom Strom des Lebens abschneiden. Hände hoch. Ergib dich Gott. Kapitulier vor dem Herrn. Nicht vor Amalek. Nicht vor dem System. Satan will uns trockenlegen, ihr Lieben. Dass unser Leben verwüstet und ruiniert wird. Will uns abschneiden, ein Garaus machen, uns vernichten. Nein, erst recht. Und jetzt erst recht, wenn du am Sterben bist, mobilisier alle Kräfte in dir. Und jetzt erst recht, noch einmal Gott. Noch einmal begegne mir. Die wollen dich ausrauben nur, dich kaputt machen, dich überwinden. Weißt du, deine Kraftlosigkeit, verfalle nicht in Ohnmacht. Ich werde nie vergessen, wir haben drüben in der Kirche ein rumänisches Ehepaar, rumänische Familie, die haben ein Mädchen gehabt und die Kinder waren nicht ruhig im Gottesdienst. Und dann nimmt der Vater das Kind und führt rüber und will ein bisschen segnen, das Kind im Nebenzimmer. Und dann nimmt das Kind in der Hand, der Vater ist schon durch und dann sagt, guck, das Mädchen doch, Geschwister, betet für mich. Betet für mich oder denkt an mich. Verstehst du, das Kind hat kapiert. Alle haben gelacht und dem Vater ist auch das Lachen vergangen oder der Ärger vergangen. Bitte denkt an mich. Überwinde deine Erfolgslosigkeit, deine Langeweile. Weißt du, du wirst stark, wenn du deinen Leerlauf überwindest. Die meisten Christen haben so viel Leerlauf in ihrem Leben. Die einen wissen nicht, wie sie durchkommen mit der Zeit und die anderen, sie wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anstellen sollen. Leerlauf, deine Sinnlosigkeit, überwinde deine Unfruchtbarkeit. Wenn bei dir nichts wächst, fang an, Blumen auszugießen, auszupflanzen. Fang an, irgendetwas zu tun und du wirst sehen, das wächst, diese Unfruchtbarkeit. Jesus voll Heiligen Geistes, und ich will dir ein Geheimnis sagen, du musst zuerst das Fleisch überwinden, bevor du in die Welt hinausgehst. Bevor du was für den lieben Gott tust, bevor Gott dich segnet und dich gebraucht. Jesus, voll Heiligen Geistes, weißt du, wo der hingeführt wurde? In die Wüste. Damit er mit dem Amalek sich anlegt. Amalek, ja. Und dort musst du seinen Amalek zuerst mal besiegen. Bevor du etwas tust, weitere Gottes Führung bekommst, musst du zuerst in der Geisteswelt stark werden. Du musst dem Teufel Nein sagen können. Weißt du, alle Siege passieren hier bei uns im Kopf. Im Herzen und im Kopf, diese beiden Dinge. Nicht im Fleisch, in den Fingerspitzen. Oder Zehenspitzen. Nein, in unserem Kopf. Und du musst lernen, in der Wüste, im Verborgenen, den Sieg zu erringen. Nein. Diese ganzen Machtgelüste, und in Jesus steckt der Machtgelüste. All diese Reiche will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Nein! Steine zu Brot werden lassen. Jesus hat das können. Wenn du Sohn Gottes bist, beweise. Beweise, dass du Christ bist. Wir müssen niemand was beweisen, und dem Teufel schon gar nicht. Du musst, dass du Kind Gottes bist, niemand beweisen. Nur Gott, das reicht vollkommen aus. Du musst nicht auf der Straße dein Schild umhängen, ich bin ein Christ. Nein, es reicht, dass du Christ bist, dass du wie ein Christ lebst, dass du wie ein Christ agierst. Und hier in der Wüste musste Jesus beweisen, was er ist und was er nicht ist. Und zwar hat er dem Vater bewiesen. Und was sagt er zum Satan? Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Ihm allein dienen. Weißt du, du musst erst mal in der Geisteswelt den Sieg erringen. Das ist, wie Gott für uns streitet. Aber Jesus war voll Heiligen Geistes. Jesus war Gott selber. Und der Heilige Geist war auch Gott, wohnte in ihm. Und das musst du beweisen jetzt, dass Gott für ihn kämpft, dass er Nein sagt. Und du brauchst mehr Kraft und mehr Gnade, Nein zu sagen, als Ja zu sagen. Verstehst? Nein zur Sünde, Nein zu negativen Dingen. Und gerade Israel, aus der Sklaverei entflohen und schon wieder eine neue Gefahr lauert auf sie. Jetzt sind die nicht mehr die Ägypter ihre Feinde, jetzt sind sie Amalekiter. Amalek, der Feind aus der Wüste. Weißt du, du willst zu Gott, du willst in den Himmel, du willst in das Reich Gottes, du willst in eine Berufung. Aber was passiert? Da kommen die unglücklich ab, wollen dich ausrauben, umzingeln dich von allen Seiten, lassen dich nicht durch. Und du musst deinen Weg freikämpfen. Du musst deinen Weg freikämpfen. Ich gehe in die Versammlung, auch wenn ich auf alle vier hinkrieche. Ich diene Gott, auch wenn es mir so schwer fällt. Ich werde das Haus Gottes bauen, auch wenn mir die Mittel fehlen. Ich mache es trotzdem. Wir müssen es trotzdem tun. Weißt du, der Teufel will dir alles wegnehmen, was Gott dir gegeben hat, wo dein Schmuck da ist. Er will dich nicht berauben, weil er weiß, du hast etwas. Und weißt du, mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, in deinem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Aber der Teufel weiß ganz genau, du hast Freude, du hast Frieden, du hast die Salbung, du hast die Berufung, Gott ist mit dir. Und genau das will er dir abnehmen. Amalek, richtig übersetzt heißt es, der einem das Leben aussaugt. Das ist Amalek, der einem das Leben aussaugt. Und du hast Menschen in deiner Umgebung auf dem Weg zum Himmel, auf dem Weg ins Reich Gottes, die saugen dir die Kraft aus. Du bist kaum gesegnet, du bist nicht an der Tür draußen und schon bist du ausgesaugt. Du bist auf dem Weg nach Hause in der U-Bahn oder was weiß ich, im Taxi oder im Bus und die versuchen dich auszusaugen. Da kommt jemand, bettelt dich an, quatscht dich an. Weißt du, das sind diejenigen, die den Samen unterwegs aufpicken. Das ist noch gar nicht richtig aufgegangen. Und da ist schon alles weg. Einer, der dich aufsaugt, und da musst du dagegen ankämpfen, der dich aussaugt. Wer saugt dich aus? Deine Finanzen? Weißt du, wir führen einen regelrechten Nervenkrieg. Ob du es glaubst oder nicht. Und der Teufel macht alles Mögliche, setzt alles Mögliche in Bewegung. Er will dein Leben aussaugen. 2. Mose 17, Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Raphidim. Da kämpfte. Plötzlich ist er da. Kaum der Sklaverei entronnen. Weißt du, du bist gerade weg. Halleluja. Und jetzt kommt er wieder. Kommt wieder was anderes. Freu dich nicht zu früh. Jetzt habe ich den Teufel abgehakt. Den Pharao. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr ihn geschlagen. Und jetzt kommt Amalek. Und schon wieder ein Zirkus. Das ist noch viel schlimmer als der Pharao. Dieser Volksstamm aus der Wüste. Dieser Räuber. Die Israel verfolgen und die Israel keinen Ruhe mehr geben. Weißt du, Israel ist dann nachher im Land ein paar hundert Jahre und da sagt Gott zum Saul, Saul, bekämpfe die Amalekiter. Und da ist auch wieder. Du siehst also, wie sich der König Saul verhält. Er tut es mit Widerwillen. Also ich habe keine Lust, aber lieber Gott, wenn du es willst, mache ich schon. Und dann kommt das, da verliert es, gerade beim Amalek, verliert er seine Salbung, seine Würde. Seine Berufung. Und dann kommt Samuel vorbei. Mäh, mäh, mäh. Sagt er, was ist denn das? Was höre ich da? Wo kommen das ganze Geblöke? Da sagt er, weißt du, ich habe gegen Amalek gekämpft. Alles Schwache, alles Kranke, alle Missbildungen, missgebildeten Tiere, die habe ich alle abgeschlachtet. Nur das Gute habe ich behalten und ich will das dem Herrn opfern. Der hat seine Berufung geopfert. Weißt du, Gott braucht nicht das Opfer von Amalek. Ich habe den König geschont. Du siehst also, Gott braucht das Fleisch nicht. Die, die Gott einmal gehindert haben und Israel gehindert haben, die sie ausgesaugt, ausgeplündert, ausgenützt haben, die braucht er doch nicht jetzt wieder. Er sagt, weißt du, das sind auch liebe Leute. Nein, geh deinen Weg mit Gott. Vertraue dem Herrn, dien dem Herrn, hoff auf den Herrn. 4. Mose 33, da brachen sie auf, ein typischer Satz, was in der Bibel immer wieder steht. Aufbrachen, sie brachen auf. Aber wir müssen in die richtige Richtung aufbrechen, nicht nur aufbrechen, sondern in die richtige Richtung. Gott will dich versorgen, zum Trotz von Amalek, egal was Amalek denkt und fühlt. Du sollst schonungslos sein, gnadenlos. Das will Gott nicht. Und das ist, deshalb hat Saul seine Berufung verloren, weil er den Amalek geschont hat. Und so viele Christen schonen ihr Fleisch. Weißt du, im Fleisch wohl nichts Gutes. Weißt du das? Steht in der Bibel. Das ist voller Bazillen und Krankheiten und was weiß ich. Und lass das Fleisch nicht über den Geist herrschen, sondern der Geist muss über das Fleisch herrschen. Und im Gebet kannst du das besiegen. Und du musst dem Herrn nicht opfern. Weißt du, Gott gibt das Opfer. Wenn du Gott opfern willst, Gott selbst gibt das Opfer, das du ihm geben sollst. Diesen Bock da auf dem Berg Moria, als Isaak geopfert wurde. Da hing der Bock. Den sollst du nehmen und sollst opfern. Aber nicht was der Amalek getan hat. Aber das ist, wenn du auf dem Weg zum Himmel bist, du wirst vom Amalek bedrängt, dein Leben lang. Weißt du, er will dir den Hahn zudrehen, er will dich vom Ziel abhalten, er will dir den Durchbruch verhindern. Lauter Trickse. Stellt sich manchmal dir in den Weg, er bekämpft dich. Und weißt du, wie der Amalek einen bekämpft? Er belächelt dich. Naja, krimpeltes Verein. Verstehst du? So ein kleiner Haufe oder wie auch immer. Er kritisiert. Das ist auch wie Amalek einen Zusatz, er kritisiert, redet, tratscht, beleidigt, kränkt die Leute, erniedrigt. Ja, wir sind viele. Wie viel seid ihr? Als ich nach Berlin kam, ich werde nie vergessen, eine Pastorenfrau ruft meine Frau an und sagt, wie viele Leute haben sich bei euch bekehrt? Bei uns haben 7 Leute sich bekehrt gestern. Verstehst, was nützt es, wie viele Leute sich bekehren? Es spielt keine Rolle, wie viele sich bekehren. Wichtig ist, war Jesus gegenwärtig? Was nützen mir die vielen Bekehrungen und Entscheidungen und so weiter, wenn du nachher suchst, wo sind sie alle geblieben? Verstehst du, wo sind sie alle geblieben? Amalek verspottet, verleumdet, verunglimpft, wird grob und frech. Das ist Amalek. Und vermaß sich an, du kommst hier nicht durch. Aber du musst dich durchboxen. Und genau das ist, wozu Gott dir Energie und Kraft gibt. Sei stark und box dich jetzt durch. Auch wenn er dir unverschämt gegenüber ist. Frech und erpresst dich und rücksichtslos. Weißt du, der Amalek kann ganz schön taktlos sein. So plump. Durch üble Nachrede und dann schmähe dich, dann lasse dich sitzen, will mit dir nichts zu tun haben, missachte dich. So ist wie Amalek einen bekämpft. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, ihr lieben Geschwister, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die da sind. In unserem Geist. Er versucht uns zu bewegen, sagt doch deinem Gott ab. Das hat doch alles auch keinen Wert. Guck mal, die beten und singen und vertrauen Gott. Warte ab. Warte ab. Der Herr sagt, ich werde für dich streiten, aber warte ab. Zu meiner Zeit. In Ägypten war das einfach. Da hat Gott alles gemacht, aber jetzt muss ich alles machen. Und der Herr sagt, du gehst jetzt voran. Du sagst, es ist nicht normal. Ich dachte, das macht der Herr. Guck mal, ich will dir alles aus dem Neuen Testament. Wir sind nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Satan schlägt mich mit Fäusten. Oder ein Engel Satan schlägt mich mit Fäusten, was der Paulus erlebt. Verstehst? Der Apostel Paulus war ein Diener Gottes, ein Pfahl im Fleisch. 3-mal habe ich gebetet und nichts passiert. Christen haben Probleme mit diesen Dingen. Wie geht man damit um? Er macht die Hölle durch. Und dann sagt der Herr, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist, wie man weitermacht. Satan schlägt mich mit Fäusten, dann kriegst du so, fliegst hoch, wirbelst durch die Luft. Wir müssen zuerst mal die Hölle durchleben, bevor wir den Himmel erreichen. Wenn du das nicht willst, dann bist du auf dem falschen Weg hier. Wir müssen die Hölle durchleben. Dann plötzlich, da sehnen wir uns. Oh, komme bald, Herr Jesus, Maranatha. Und wenn es dir gut geht, wenn alles perfekt ist, Herr Jesus, komm noch lang nicht. Ich hab noch so vieles zu tun, noch so viel vor. Wer die Trockenheit kennt, der ist nachher dankbar für den Regen. Wer die Dürre kennt, wer den Durst kennt, der ist so dankbar fürs Wasser. Egal, auch wenn es aus der Pfütze ist. Wer noch nie gehungert hat, der weiß, was Brot ist und wie Brot schmeckt, auch wenn es trockenes Brot und verschimmeltes Brot ist. Der schätzt die Nahrung, der schmeißt nichts mehr weg. Wer mal arm war, der weiß, was plötzlich was Reichtum ist. Wer gehasst wurde, der weiß, was geliebt sein ist. Der weiß es, was angenommen ist. Wenn man vorher nicht verstanden wurde, abgelehnt wurde. Wir müssen zuerst mal die Hölle durchmachen, bevor wir den Himmel auskosten können und den Himmel schätzen werden. Wer nie abgelehnt wurde, wer nie verachtet wurde, der weiß nicht, was Achtung ist, dass man jemanden fördert oder kann so fördern, der wird damit nicht zurechtkommen mit diesen Dingen. Wer nie Außenseiter gewesen ist, der weiß nicht, was ein Insider ist. Wer nie ungeliebt war, der weiß nie, was Liebe ist. Wer nie in der Dunkelheit war, der weiß nicht, was Licht ist. Verstehst du? Verstehst du die Dinge, was ich sagen will? Wir müssen zuerst mal die Hölle durchmachen, bevor wir den Himmel uns über den Himmel freuen und sagen, oh Herr, ich sehne mich bei dir zu sein alle Zeit. Wer nie besetzt war, der weiß nicht, was Befreiung ist. Wer nie Sklave war, der weiß nicht, was Freiheit ist. Und so könnte ich weitermachen. Weißt du, wir müssen zuerst mal das Negative durchmachen und dann machen wir das Herrliche durch. Und dann freuen wir uns. Dann freuen wir uns über den Himmel, über die Hoffnung. Wer nie traurig war, der weiß nicht, was Trost ist, was Freude ist. Wer nie niedergeschlagen war, der weiß nicht, was es ist, aufgerichtet zu werden. Wer nie allein war, der weiß nicht, was Beistand ist. Wer nie Tote gesehen hat, der weiß gar nicht, was Sterben ist. Ich werde nie vergessen in meinem Leben, als vielleicht 8-9-jähriger Junge, bin im Leichenhaus mal eingestiegen, wollte wissen, was da drin passiert. Und bei uns war gerade Typhusepidemie in Pogegen, also in Litauen. Typhusepidemie, bin reingestiegen und dann sah ich meine Nachbarn auf der Bahre aufgebahrt zum Abwaschen und Reinigen und was weiß ich. Ich habe mich so erschreckt, ich bin im Fenster hängen geblieben, bis ich da wieder rauskam. Aber das hat mir Angst gemacht. Als kleiner Junge habe ich, du, eines Tages wirst du auch dort liegen. Und die werden dich abwaschen und dann den Sarg irgendwo einsargen. Und das hat mir zu schaffen gemacht, bis ich zu Jesus gefunden habe. Bis er mir die Todesängste genommen hat. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber die ganze Zeit, eines Tages liegst du auch dort auf dem Tisch. Und da ist alles unwichtig, was du vorher warst. Wer keine Tode zu beklagen gehabt hat, der weiß nicht, was Verluste sind. Lass Gott für dich streiten. Weißt du, Gott führt dich in Situationen hinein, damit du stark und reif und fest wirst. Er kämpft nur für dein Leben, für dein geistliches Leben, dein seelisches Leben, aber für das irdische Leben, das musst du. Dass du das irgendwie in den Griff kriegst. Er geht einen Schritt weiter, er kämpft um deine Ewigkeit, deine Seligkeit, deine Erlösung. Er kämpft um was Besseres, er geht voraus, um uns eine Stätte zu bereiten, wie Jesus sagt. Und ich will wiederkommen und dann euch zu mir nehmen. Aber jetzt musst du, solange bis ich wiederkomme, musst du hier kämpfen und hier arbeiten und handeln, bis dass ich wiederkomme. Seelische Trockenheit ist nötig, damit wir einmal das Paradies genießen. Vier Flüsse, oh, so auf dieser Insel der Seligen. Verstehst du? Zuerst müssen wir die Wüste kennenlernen. Wer keine Prüfungen bestanden hat, kann nichts ausweisen, kann sagen, guck mal, das habe ich alles hinter mir. Jesus hat die Wüste durchlebt, diese 40 Tage. Amalek hat Israel bekämpft und Israel hat alles überlebt, dank der Gotteshilfe, diese betenden Hände. Weißt du, wir werden einmal bei Jesus sein und mit Jesus regieren, aber zuerst müssen die Regenten ausgebildet werden. Moses hat nicht mehr gekämpft, aber der hat anders gekämpft. Weißt du, auch jetzt, wir kämpfen anders, nicht mehr mit Fleisch und Blut, sondern jetzt kämpfen wir mit Beten. Und zwar jeder individuell, persönlich für sich selbst. Da kannst du nicht sagen, Bruder, bet für mich, Schwester, bet für mich. Nein, ich muss selber beten. Was nützt es, wenn andere für mich beten und ich selber mein Maul nicht aufmache? Ich muss beten. Ich selber, ganz allein für mich. Und mein Gebet zählt bei Gott, nicht das Gebet anderer Leute. Das Gebet anderer Leute, Fürbittegebet, geht es ums Reich Gottes. Betet für mich, dass ich eine offene Tür habe, dass ich das Evangelium predigen kann und. Und mein Fürbeter ist und Fürbitter ist im Himmel. Und der Heilige Geist ist mein Fürsprecher bei Gott. Weißt du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die beten für mich. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich bin immer kurz davor, dass mein Glaube aufhört. Aber da betet er für mich. Oh Vater, ich habe für ihn gebetet. Hilf dem Matthäus, dass sein Glaube nicht aufhört. Seine Kraft nicht aufhört. Das ist, wie Gott für uns streitet. Ich strample mich hier ab. Und er betet für mich. Und er lässt sogar zu. Weißt du, Petrus, du wirst mich verleugnen, du wirst mich verraten und du wirst all das machen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Herr Jesus betet für uns, wenn wir hier durch die Hölle durch müssen, durch den Amalek, durch das Rote Meer, durch die Wüste. Er betet für uns. Gott benutzt, wenn jemand benutzt, nur reife, gereifte Menschen, die das hinter sich haben, die Wüste, die auf sich allein gestellt sein können, die für sich allein den Glauben bewahren können, für sich allein sich zu Gott bekennen können. Weißt du, es ist schön, in der Gemeinde zu sein, aber das Wesentliche geschieht, wenn du allein bist. Wenn du allein bist. Das Kreuz war der gottverlassenste Platz auf diesem Planeten. Aber gerade in dieser Situation war Gott dem Herrn Jesus ganz nahe. Mein Gott, sogar Jesus empfindet, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Aber nein, der Herr hat keine Minute verlassen. Die Sonne hat runtergeguckt und ist schwarz geworden für 3 Stunden, als das passierte, als Jesus starb. Gott streitet für uns. Wenn wir das Leben aushauchen, als Jesus das Leben aushauchte, hat die Erde gebebt. Das war Streiten Gottes. Die Gräber taten sich auf. Gott streitet für dich und jetzt hören wir gut zu. Vielleicht verstehst du mich, auch wenn es nicht, dann ist es mir auch egal. Gott streitet für dich, wenn du nichts mehr tun kannst. Dann streitet er für dich. Wenn alles für dich verloren ist, alles aussichtslos ist, wenn du alles aufgeben möchtest und kurz bevor du loslässt, in dem Moment greift Gott ein. Bevor du alles verlierst und pleite bist, Gott greift kurz vor deiner Niederlage ein. Werde nicht ohnmächtig. Du musst nur noch Herr sagen. Und dann kriegst du wieder neue Kraft. Verstehst, während du nach rückwärts fällst oder nach vorwärts fällst oder wie auch du hinfällst, sagst du, Herr! Und schon greift er ein. Herr, hilf! Das war wohl der Herr Jesus Eingriff beim Petrus. Und so greift er auch bei dir ein. Du brauchst das Eingreifen Gottes, dass du sagen kannst, das war der Herr. Gott greift ein, wenn du seinen Willen getan hast und sagst, kann nicht mehr. Zusammenbrichst und im Bett oder unterm Bett liegst. Oder sonst noch wo. Da greift Gott ein. Gott greift ein für seine Auserwählten. Wie heißt es in meiner Bibel? Gott wird die Zeit verkürzen wegen den Auserwählten. Gott greift ein. Wenn die alle abfallen, wenn die Heiligen abnehmen, wenn die alle aussterben oder ermordet werden, die als Märtyrer, da greift Gott ein in letzter Sekunde und verkürzt die Zeit. Stopp, halt, jetzt reicht's. Gott greift ein, wenn es nichts mehr geht. Wenn alles schwarz ist, wenn alles auseinanderbricht, wenn alles rückläufig ist, wenn dich alle verlassen, wenn sich alle von dir distanzieren, dann greift Gott ein. Halleluja. Du musst Gott verstehen, wie er für einen kämpft. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Lass Gott die Sache in die Hand nehmen. Dein Haus retten. Weißt du, erst wenn deine Kinder dir davonrennen und in Sumpf und Dreck verfallen, und untergehen, in dem Moment rettet Gott dich und dein Haus. Nicht vorher. Weißt nicht, wo sie so brav in Sonntagsschule sitzen und Heilandslieder singen und biblische Geschichten hören. Nein, wenn sie nichts mehr von Gott wissen wollen, Wenn Sie in der Kneipe irgendwo sind und in einer Drogenszene sind oder irgendwo im Knast sind, da greift Gott ein. Halleluja. Wir verstehen Gott nicht. Das ist so schwer. Aber gerade das sind die Momente, wo wir nichts mehr tun können. Da tut der Herr was. Wo wir machtlos sind. Der Teufel will nur Verlierer produzieren. Satan begehrt euer. Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Leben nicht zerstört wird. Dass der Satan nicht dich ruiniert. Im Gegenteil, durch diese Prüfung wirst du stark werden. Du lebst zwischen zwei Fronten, zwischen Pharao und Amalek. Bist auf dem Weg zu Gott. Du lebst zwischen Gott und Satan. Zwischen Licht und Finsternis. Jetzt musst du durch in der Grauzone des Lebens. Verstehen wir uns? Da müssen wir gerade durch. Also, was ist jetzt recht und was ist falsch? Wir leben zwischen Gut und Böse. Und manchmal ist das Gute böse und das Böse gut. So paradox es auch manchmal klingt. Wir leben zwischen Himmel und Hölle. Weißt du, oh Herr, es ist gut sein. Und da kommst du runter und da sind Dämonen unten. So wie sie vom Berg der Verklärung runterkamen, die Brüder. Da schreien die Teufel. Weißt du, und jetzt musst du eines wissen, ich bin von Gott gedeckt, ich bin von Gott berufen und ich werde da hindurchgehen. Und Jesus ging mitten durch sie hindurch, durch diese Nazarener da. Ohne Gottes Hilfe wirst du das Ziel nicht erreichen. Leute, wir können nicht unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, der Herr macht das alles, der Herr macht das alles. Ach, lass uns ganz ruhig sein. Nein, ich muss abwarten, was soll ich tun, was ist mein Auftrag, meine Berufung. Die meisten von den Frommen wären schon viel weiter, wenn sie nicht immer das Wort Gottes milder machen würden. Aber weißt, vielleicht will das der Herr nicht. Vielleicht ist das nicht für mich, vielleicht ist es für den anderen. Weißt du, wir haben so viele Argumente und so viel Unsinn. Der Teufel versucht uns aufzuhalten mit allen möglichen Tricks. Große Spannungen, kleine Spannungen, große Gefahren, kleine Gefahren. Wir sollen zum Herrn, zum Berg Gottes kommen. Amalek, das ist unser Fleisch. Das muss jetzt sterben. Das Fleisch immer mehr absterben an uns. Ich weiß, es ist schwer, das ist nicht bequem, das ist nicht lustig. Aber das muss absterben. Israel brauchte Jahrhunderte, um zu lernen, was sollen wir tun, dass wir Gott gefallen? Und wie viele Jahre brauchst du? Jahrzehnte? Gott sagte, vernichte den Amalek. Aber was machst du? Du, das Starke, das behältst du noch. Weißt du, du solltest nicht nur das Schwache töten, auch das Starke muss getötet werden. So deine Stärken. Weißt du, was das heißt? Deine Stärken? Ich kann's. Ich kann mir leisten. Es liegt mir und. Deine Stärken musst du auch mitopfern. Nicht nur dem Herrn. Das musst du einfach liquidieren. Habakuk Kapitel 3, Vers 19. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Füße der Hirsche und lässt mich schreiten auf den Höhen, auf meine Höhen. Der Herr macht meine Füße den Hirschfüßen gleich. Weißt du, der Herr ist es. Habakuk Kapitel 3, Vers 13. Gott zieht aus, um sein Volk zu retten und seinem Gesalbten zu helfen. Gott zieht aus, Gott macht es, Gott vollbringt Wunder. Aber du musst im Bund mit Gott sein. Ich will für dich streiten. Aber du musst immer wieder mit Gott einen Vertrag haben und an den Vertrag erinnern. Ich weiß nicht, wie oft habe ich als junger Christ meinen Tauftag, meinen Taufspruch hochhalten müssen. Herr, ich habe einen Bund mit dir getan. Ich habe einen Vertrag mit dir gemacht. Herr, ich habe mein Leben dir übergeben. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern jetzt lebst du. Und Gott lässt dich in Krisenzeiten nicht hängen, Bruder, Schwester. Er rettet dich rechtzeitig. Eine Minute vor 12 rettete dich. Satan begehrt euer, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Lukas 22, Vers 31. Die Auserwählten, die Zeit wird verkürzt, plötzlich geht die Uhr ganz schnell auf einmal und dann überspringst du Jahrhunderte, Jahrtausende. Gott macht schon alles recht in deinem Leben, dass du sagen kannst, das passt schon. Vertraue ihm, er ist der rechte Kriegsmann. Er weiß, was jetzt dran ist, was wichtig ist, worauf es ankommt. Du musst um deine Zukunft, so wie wir jetzt die Tage gehabt haben, um über deine Vergangenheit dich nicht kümmern und nicht Sorge zerbrechen. Wie geht's mit mir weiter? Überlebe ich das? Schaffe ich das? so musst du auch jetzt deine Zukunft in der Hand Gottes legen. Auch das gehört dem Herrn, deine Zukunft. Deine Vergangenheit und deine Zukunft ist Gottes Sache. Dir gehört nur das Heute. Vergangenheit und Zukunft gehört dem Herrn. Und lass den Herrn wirtschaften und lass den Herrn arbeiten. Und du bist mittendrin zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und jetzt komm durch. Komm durch. Mit Gottes Hilfe. Lass uns aufstehen. Vater, wir preisen dich, dass du für uns alle einen Platz im Himmel vorbereitet hast und dass Jesus für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich preise dich, ich rühme dich und ich möchte wie Moses meine Hände hochhalten zu dir, dem allmächtigen Gott. Ich erwarte meine Hilfe vom Herrn, nicht irgendwie von Menschen, nicht von Bergen, nicht von Göttern und nicht von Gedanken irgendwelcher Art, sondern von deinem Heiligen Geist. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist, sagt dein Wort. Halleluja, Gott, und du hilfst uns gerade jetzt, mit dem Leben fertig zu werden. Und jeder hat seinen Amalek, der sitzt in irgendeiner Ecke. Und dieser Amalek will uns zu Fall bringen, uns verhindern, dass wir nicht durchkommen. Jesus, hilf meinen Brüdern und Schwestern, die jetzt irgendwo angegriffen werden. Die sind aus Ägypten mit großer Macht herausgekommen. Die sind befreit worden. Und die sind jetzt hier in der Wüste auf dem Weg zu dir, ganz besonders die Anfänger im Glauben, die ja zu dir gesagt haben, hilf meinen Brüdern und Schwestern, dass sie zum Felsen kommen, wo Wasser kommt. Halleluja, diesem Felsen in der Wüste. Lob und Dank, Herr Jesus, sie brauchen dieses Wasser von der Amalekiter nicht. Sie haben das frische Quellwasser vom Thron der Herrlichkeit, vom Berg Gottes. Halleluja. Und das erquickt unsere Seele. Ich danke dir, Jesus. Hilf meinen Brüdern und Schwestern. Wenn irgendwo jemand da ist in Anfechtung, heb deine Hände zum Himmel und du wirst sehen, du wirst siegen. Preise Gott über deine Niederlage. Steh da und sag, Herr, ich ergebe mich dir, nicht den Problemen. Ich kapituliere nicht vor den Problemen, nicht vor den Menschen. Ich kapituliere nur vor meinem Gott und vor sonst niemand. Und ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, einen Vertrag mit ihm gemacht für Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Amen.